Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wir sind bereits fast bei der 100. Folge angelangt. Morgen nehmen wir die 93. Episode auf. Heute feiern wir aber noch eine Premiere. Wir nehmen heute unseren ersten Live-Podcast auf, ein Founder-Interview mit Sebastian Bethschen, dem Gründer von Almer Technologies und heute CEO von Realware. Dafür hätten wir uns kaum einen besseren Ort aussuchen können als hier an der BEA, BEA Expo in Bern, einem der größten und traditionsreichsten Events der Schweiz. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an das KMU-Impulsprogramm, die Berner Kantonalbank und alle Organisatorinnen und Organisatoren, damit ihr das möglich gemacht habt. Natürlich auch ein Dankeschön an alle Gäste, die heute zuhören und an unsere Burnrate-Sponsoren Are Ventures, Omnium, Wenger Wieli und das Upscaler-Programm. Mein Name ist Guy Ciuffredi und ich bin Co-Host von Burnrate, der Venture Insider Podcast. Mitgründer und General Partner von Coyo Capital, einem Schweizer VC-Fonds und Mitgründer und Vorstandsmitglied von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Bevor wir gleich ins Gespräch mit Sebastian Bethschen einsteigen, möchte ich euch ganz kurz einordnen, was wir bei Burnrate genau machen eigentlich. Gemeinsam mit meinem Partner Max Meister, ebenfalls ein Berner, spreche ich jede Woche darüber, was im Venture Capital und Startup-Ökosystem passiert. Wir schauen uns die wichtigsten Finanzierungsrunden, Transaktionen, Trends und Entwicklungen an und versuchen diese einzuordnen, nicht nur was passiert, sondern vor allem warum es passiert und was eigentlich der Impact auf die Schweiz und auf unser Ökosystem ist. Unser Ziel dabei ist es, mehr Transparenz ins Startup-Ökosystem zu bringen, denn vieles, was in unserer Venture-Welt passiert, ist nach außen oft schwer greifbar. Gleichzeitig ist das Startup-Ökosystem ein wichtiger Teil des Wirtschaftsraums der Schweiz geworden mit vielen innovativen Unternehmen, so wie Almer Technologies bzw. Realware, viel Talenten und inzwischen auch sehr vielen Arbeitsplätzen, die jährlich geschaffen werden. Neben dem Podcast sind Max und ich habe es erwähnt, als Investoren unterwegs. Wir fokussieren uns auf Deep Tech Firmen, also alles, was auf echten technologischen Durchbrüchen basiert, Bereiche KI, Robotics, Climate Tech und andere zukunftsrelevante Themen. Wir sind bereits über 10 Jahre im Ökosystem unterwegs, also im Startup-Ökosystem und haben viele Initiativen angestoßen und mit vorangetrieben. Für alle, die es interessiert, Burnrate findet ihr natürlich auf Spotify und Apple Podcasts und überall sonst, wo ihr eure Podcasts normalerweise hört. Wir publizieren auch eine wöchentliche Newsletter und sehr regelmäßig Content auf LinkedIn. Aber das ist genug zu uns. Kommen wir zum wichtigsten Teil von heute. Heute haben wir Sebastian Bethschen hier zu Gast auf der Bühne. Sebastian ist ein Berner Startup-Gründer. Er hat im 2021 Almer Technologies gegründet, ein Hightech-Unternehmen, das Augmented Reality-Brillen, also AR-Brillen für industrielle Anwendungen entwickelt, vertreibt bzw. vertrieben hat. Anfang 2025 wurde Almer nach erfolgreichem Launch der Technologie, also seiner ersten Brille, an Realware verkauft, einen weltweit führenden Anbieter im Bereich der Augmented Reality im industriellen Sektor und auch von Wearable Technologien. Besonders schön aus Berner Sicht, Almer, sie haben gestartet an der Marktgasse 46, daraus haben sie operiert. Sebastian und sein Team wurden dann in Realware integriert und dieser Konzern, den heute Sebastian als CEO leitet, der wird von der Marktgasse 46 geleitet. Heute wollen wir mit Sebastian in einem persönlichen Gespräch, wollen wir ihn besser kennenlernen. Wir sprechen darüber, was Almer bzw. Realware eigentlich genau baut und warum diese Technologie relevant ist. Wir schauen auf die Entwicklung von Almer, auf die Herausforderungen beim Aufbau eines Hardware-Software-Startups in einem neuen Markt. Und dann natürlich diskutieren wir über die Übernahme von Realware und darauf, was es mental braucht, um von Bern aus ein global relevantes Technologieunternehmen aufzubauen und zu führen. Wir sprechen darüber, was Sebastian geprägt hat, seine Affinität zur Technologie, damit starten wir dann gleich, und was ihn zum Gründen wirklich getrieben hat. Herzlich willkommen bei Burnrate, Sebastian. Es freut mich extrem, dass du hier bist.
Hey Guy, danke für die Einladung.
Starten wir ganz grundsätzlich. Was macht Almer Technologies bzw. heute Realware eigentlich genau? Vielleicht, damit du es dem Publikum erklären kannst, dass du nicht jeden Tag gerade AR-Brillen verwendet oder sich sehr gut mit der Technologie auskennst. Wie würdest du das konkret erklären?
Also Realware entwickelt AR-Glasses für die Industrie, das heißt für Frontline-Workers. Ich habe hier sogar etwas mitgenommen. Und was es macht, ist eigentlich, Maschinen werden in der Schweiz oder in Deutschland produziert, die immer komplizierter werden und dann überall in der ganzen Welt ja, versendet werden und dort produzieren. Wenn dort ein Problem ist, dann können eigentlich nur die Experten von der Schweiz oder Deutschland aus helfen. Die mussten vorher eigentlich dorthin fliegen und wir durch unsere Brillen können jetzt die Arbeiter, die die Maschine nur bedienen, können die Brille anziehen und durch die Sensoren sieht dann der Experte von der Schweiz oder Deutschland aus genau das, was ich als Arbeiter der Maschine sehe und er kann mir helfen, Schritt für Schritt die Probleme, die ich habe, zu lösen.
Ja, das ist ja extrem spannend. Das reduziert natürlich die Flüge massiv. Also seid ihr ja schon fast ein Climate-Tech-Startup auch noch. Aber vielleicht kannst du ein kurzes Beispiel machen von einem Case, den jetzt einer eurer Kunden ja, kürzlich oder auch vor längerer Zeit schon durch Almer gelöst hat.
Wir haben lokale Kunden, wie zum Beispiel Gilgen Logistik, die produzieren hier in Bern, Kanton Bern, und liefern dann ihre Logistikzentren für zum Beispiel deutsche Kunden aus. Die machen dann auf der Baustelle zum Teil Remote Assistance. Wir haben aber auch Kunden, wie zum Beispiel Löpfe, die das nach Indien oder Bangladesch bringen und dann für die Inspektion das von der Schweiz aus unterstützen.
Sehr spannend. Also globale Kunden, du hast vorhin ein paar Schweizer Kunden erwähnt. Was ist da eure Hauptkundschaft heute?
In Europa und Amerika.
Und vielleicht gerade nochmal, warum ist gerade heute diese Technologie so relevant? Was hat sich in den letzten Jahren verändert, dass man heute eben Video Assistance mit einer Augmented Reality Brille überhaupt verwenden will und dass da ein Markt sich dafür entwickelt?
Ja, also ich glaube zum einen, die Probleme waren immer da, aber es wurde jetzt möglich, auch durch bessere Internetverbindungen, durch Covid wurde auch klar, dass oder Videotelefonie wurde wie normal, das wurde wie möglich und jetzt mit AI halt noch mal beschleunigt, weil unsere Brillen sind halt wie die ersten Geräte, die genau das sehen, was ein Mensch sieht und so wirklich enhanced werden kann.
Ja, extrem spannend. Das hilft uns ein bisschen besser einzuordnen, worum es technologisch geht und auch praktisch. Jetzt gehen wir mal noch einen ganzen großen Schritt zurück zu Sebastian, seinem Hintergrund. Du bist Berner, hast mir erzählt, du bist aufgewachsen im ländlichen Kirchlindach, warst im Gymnasium in Bern und hast später an der EPFL Ingenieurwissenschaften studiert. Danach warst du in Delft an der ETH und dann auch noch in China, an der, ich muss es hier ablesen, Tsinghua University. Starten wir ganz am Anfang. Was hat dich in deiner Kindheit und Jugend geprägt, sodass du später auch den Schritt ins Unternehmertum effektiv gewagt hast?
Ja, gute Frage. Ich denke, ein Entdeckergeist und Erfindergeist hatte ich schon immer ein bisschen. Ich glaube, das waren wichtige Einflüsse oder einfach Merkmale, die ich hatte, schon von Anfang an. Meine Familie, Teil meiner Familie waren auch Unternehmer. Ich glaube, da hat man sich auch schon ein bisschen daran gewöhnt. Ja, das sind, ich glaube, zwei Hauptpunkte.
Also als Unternehmertum und Technologie affin, wie hat sich das so manifestiert, dass du dein Interesse an Technologie in der Kindheit oder in der Jugend?
Also zum einen hatte ich so wie Focus Bursts als Kind, gerade als ich Lego gespielt habe. Wenn ich da ein neues Lego-Technik-Set erhalten habe, dann habe ich 2 Tage lang nur das gemacht, bis es fertig war, auch nicht mal gegessen. Also meine Mutter hat zum Teil etwas beängstigt, dass ich nicht mehr esse und nicht mehr schlafe für 2 Tage. Bis es fertig war. Und dann war wieder alles normal. Aber ich glaube, das war sicher etwas. Und dann halt mit der Zeit, ja, mit Landmaschinen aufzuwachsen. Hier bin ich auch noch kurz vorbeigegangen an den Landmaschinen bei Bea. Und dann mit der Zeit halt Computer wieder irgendwie auseinanderbauen, zusammensetzen, verbessern. Und so kam das eigentlich ganz natürlich.
Du hast mir was Spannendes gesagt in der Vorbereitung, dass dich die Landmaschinen als Tool für den Menschen, um überhaupt einen Task zu machen, wirklich geprägt haben. Was war da so ein Bild, das dir im Kopf ist.
Ja, also Landmaschinen, die verstärken halt einfach die Kraft, die Muskelkraft der Menschen. Und ich denke, das ist heute undenkbar ohne Landmaschinen. Und ich denke, in Zukunft wird es undenkbar sein, unsere mentale Kraft ohne Maschinen zu, ja, wirklich zu haben, sondern weil die verstärken uns, unsere mentale Kraft massiv, und es wird noch viel mehr kommen. Von dem her, ich denke, das war das eine, das mich sehr berührt hat. Das andere auch ist halt zu sehen, die Schweiz war relativ arm vor nicht so langer Zeit. Meine Vorfahren kamen aus der Lenk im Simmental, und da mussten einige auswandern nach Amerika, weil sie nicht genug zu essen hatten. Und die gingen mit dem Segelschiff und dann wanderten durch ganz Amerika, um dann an der Westküste Holz zu hacken für die Goldgräber. Und als sie genug Geld verdient haben, wanderten sie wieder zurück, kamen mit dem Segelschiff zurück und wieder zurück in die Lenk, aber hatten dann genug Geld. Und ich finde, das vergisst man zum Teil heute, dass so viele von unseren Vorfahren extrem hart gearbeitet haben, dass wir uns jetzt über einen, ich weiß nicht, kalten Cheeseburger aufregen können und so. Und ich finde, da ist auch einfach ein Teil von mir, der eine Contribution zur Gesellschaft machen will, dass wir etwas vorwärts kommen.
Ja, Silicon Valley and Back, das ist natürlich spannend. Auf das kommen wir aber dann später zu sprechen. Und vielleicht noch kurz auf dem Werdegang. Du hast in der ETH und in der Tsinghua University, das sind zwei der besten Adressen für Computer Vision. Ein Thema, dass du natürlich jetzt der Industrieexperte bist. Aber vielleicht ein bisschen auf die Dynamik. Du hast vorhin die Schweiz erwähnt, war relativ arm. Und dann hat man den Reichtum sich hart erarbeitet. Ähnlich ist es ja mit China aktuell. Wenn du die Dynamik an beiden Universitäten und vielleicht auch in den beiden Märkten anschaust, wie hast du das erlebt und was fällt dir auf?
Also ich war ja zuerst an der EPFL, also ETH Lausanne, und das war viel besser, weil sie noch jünger war und weniger bekannt und deshalb noch etwas dynamischer ist. Hingegen, ich finde, die ETH ist sich zu fest von ihrem Ruf bewusst und rühmt sich zu fest und ist nicht dynamisch genug. Ich finde zum Beispiel, in China ist die ganze Einstellung ganz anders und man ist noch viel ambitionierter und sagt man muss noch massiv aufholen, ist viel höher Druck in einem positiven Sinn da und viel mehr Energie. Und ich vermisse das in der Schweiz stark.
Also hast du eigentlich die Energie wieder zurück mitgenommen in die Schweiz, kann man
sagen. Ich hoffe es. Ich kann nicht 1 Milliarde Leute mitbringen, aber ja, ich hoffe es ein bisschen.
Ja, wir gehen jetzt nicht in die Politik rein. Dann hast du dich entschieden, Almer zu gründen, zusammen mit deinem Mitgründer Timon. Wie ist eigentlich die Idee für Almer entstanden, diese Optik? Du hast mir ein paar Jahren damals erklärt. Damals war die Zeit von Augmented Reality im industriellen Umfeld noch ganz am Anfang und inexistent in dem Sinn. Wie habt ihr da begonnen und was war der Ausschlaggeber und wie hast du dich da entschieden?
Ja, also ich glaube, der Hauptgrund war, weil ich sah, dass die HoloLens und andere große Unternehmen wie zum Beispiel Apple mit der Apple Vision Pro, die machen alle so Riesenbrillen, die zwar technologisch sehr vieles können, aber nicht richtig gut, nicht ein gutes Produkt sind, die komplett etwas gut lösen. Und ich habe einfach gesagt, das wird so nicht gehen, das wird fehlen, auch wenn es sehr technologisch impressive piece of technology ist. Es braucht etwas, das wirklich ein gutes Produkt ist und das muss viel fokussierter sein. Und wenn die das nicht machen, jemand muss es machen, weil es super wichtige Technologie, um uns als Gesellschaft weiterzubringen, dann machen wir das halt. Also, und es war auch nicht unbedingt das Ziel, eine Unternehmung zu gründen, sondern mehr eine Grundplattform, damit die anderen auf dem aufbauen können. Die ETH hat uns aber nicht unterstützen wollen, weil es zu applied war und dass man keine Papers machen kann. Und deshalb haben wir dann eine Unternehmung gegründet.
Ja, spannend, also eigentlich aus der Not raus ein Unternehmen gründen, weil die Forschung nicht forschen will, könnte man so sagen, dass dann dein Mitgründer Timon eigentlich angerufen, du hast ihn aus der EPFL-Zeit gekannt.
Genau.
Wie hast du ihn überzeugt, auf diese Basis dann mitzugründen?
Also ich wollte ihn gar nicht überzeugen, ehrlich gesagt. Also es war nicht der Plan. Ich kannte eben einfach Timon von der EPFL-Zeit. und ich wusste, er ist super gut und normalerweise arbeiten super gute Leute mit anderen super guten Leuten zusammen. Und als das Projekt mehr Lauf oder wirklich materiell wurde, habe ich Timon angerufen und gesagt, hey Timon, lange nicht mehr gehört. Es waren, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt dann fast 4 Jahre. Habe ich ihm gesagt, hey, ich habe da dieses krasse Projekt, das sehr komplex ist, braucht wirklich super gute Leute. Ich weiß, du arbeitest mit vielen guten Leuten zusammen. Kannst du mir ein paar empfehlen? Und er hat gesagt, ich habe zwar ein paar Interviews nächste Woche, ich sage die alle ab, ich komme zu dir, ich kann morgen anfangen. Das ehrt mich bis jetzt.
Also natürlich extrem cool, wenn man so sich wiederfindet und ein Top-Team zusammen taggen kann. Und ich meine, wenn man ein Startup gründet, das 1 von 10 ist erfolgreich und vielleicht 1 von 100 ist richtig erfolgreich. Wart ihr euch diesem Risiko bewusst und wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, wir waren uns einfach nicht bewusst, dass wir eine Unternehmung wirklich gründeten, sondern es war mehr wie ein sehr aggressives Studentenprojekt und ambitioniertes Studentenprojekt zu Beginn. Und wir haben uns gesagt, okay, wir haben unsere Sparte in das reingesteckt und wir haben wirklich begonnen, haben wir im März und wir hatten Geld bis im August. Und wir sagten einfach, hey, das ist es wert, dort vorwärts zu machen. Und dann haben wir halt so viel Zeit und wir machen jetzt unser Bestes bis im August und dann schauen wir weiter. Wir haben, ich glaube, uns nie Sorgen gemacht über uns oder was auch immer, sondern einfach, okay, wir versuchen da eine Contribution eben zu machen und haben dann voll Gas gegeben und so hat man eigentlich nie Angst. Das wurde dann halt länger, also andere fanden es cool, was wir machten, hilfreich und dann hatten wir mehr Geld und wieder 6 Monate länger. Und dann dachten wir, okay, jetzt haben wir 6 Monate länger, cool, okay, jetzt wieder voll Gas und dann können wir mehr machen, das ist gut, aber nach 6 Monaten werden wir wieder fertig sein. Von dem her, ach gut. Und so ging das eigentlich immer weiter, bis wir plötzlich ja, relativ groß waren.
Ja, extrem spannend. Also no risk, no fun und All-in-Mentalität kann man ein wenig das zusammenfassen. Auf was habt ihr euch in dieser Anfangsphase fokussiert? Das ist ja extrem komplex, ist Hardware, ist Software. Habt ihr quasi eine Roadmap zum Produkt und wie hat die ausgesehen?
Ja, also ursprünglich, der Dream war immer schon auch eine Brille. Wir haben uns einfach dann gefragt, okay, was braucht es wirklich? Und da haben wir in parallel zur Hauptentwicklung, Technologieentwicklung, haben wir auch einfach eigentlich Custom Research gemacht und mit Kunden experimentiert und kamen dort ziemlich schnell in Kontakt mit Industrieunternehmen. Und dort haben wir, für das haben wir dann eigentlich einen Prototypen entwickelt, der eigentlich nicht mehr war als ein Helm und ein Smartphone obendrauf geklebt oder ein Raspberry Pi, je nachdem, und der von Timon ferngesteuert wurde. Und das hat sehr gut funktioniert. Mit dem konnten wir sehr schnell umstellen, was es wirklich braucht, was der Field of View, also die Größe vom Display sein muss, was es anzeigen soll, was nicht. Und das haben wir so lange gemacht, bis eigentlich die Kunden diesen Prototyp kaufen wollten. Konnten sie natürlich nicht, weil Timon ist nicht käuflich. Aber so konnten wir eigentlich sehr schnell herausfinden, dann, okay, was braucht es wirklich, was ist nicht so wichtig. Und eines, das wir zum Beispiel gelernt haben, ist, dass viele große Unternehmen wie Microsoft oder Apple, die haben vor allem optimiert auf möglichst großen Field of View, das heißt möglichst großes Display, das sich sehr cool anhört, aber für Industriekunden bringt es nicht so. Also die wollen eher kleiner, dafür sehr gute Qualität. Das haben wir bemerkt und machten wir auch und wurde es sehr geschätzt.
Also habt ihr eigentlich wirklich auf den Kunden fokussiert und da die Technologie bzw. die Requirements, also die Anforderungen an die Technologie mit ihm definiert und dann seid ihr in die Produktentwicklung gegangen von der Hardware und auch der Software? Oder
das? Ja, also es war nie so stark ein Cut-off. Es ist immer so ein Zwischenspiel. Ab und zu hat man Phasen, wo man mehr, okay, jetzt weiß man die Requirements und dann macht man ein bisschen mehr, einfach nur Product Development. Und zum Teil macht man ein bisschen mehr nur Kunden. Aber es ist eigentlich immer so ein Cycle und ein kontinuierliches Verbessern. Es ist nicht, einmal hat man es gemacht und dann that's it. Sondern wir haben immer weiterentwickelt. Und die Arc 1 war auch nicht wirklich ein Commercial Product, sondern das dachten wir, aber es waren mehr Prototypen. Aber wir haben damit sehr viel gelernt, haben es aber schon an gewisse zahlenden Kunden ausgeliefert. Ich bin da sehr dankbar für unsere Kunden, die uns da sehr unterstützt haben und sehr auch viel Geduld hatten und das aber auch sehr geschätzt haben, wie schnell wir uns weiterentwickelten.
Und vielleicht noch kurz mal zurück auf das erste Produkt. Wir haben da kurz auch im Vorgespräch darüber diskutiert. So ein Helm ist ab und zu auseinandergefallen, zusammengeklebt. Wie wichtig waren diese kontinuierliche Entwicklung, die ihr gemacht habt, eben, hey, wir müssen jetzt zum Kunden und das entwickeln. Wie wichtig war das, wenn du jetzt zurückschaust, dass ihr überhaupt erfolgreich wurdet mit Almer und eben die Kunden gewonnen habt?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten. Und ich würde das, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es noch viel mehr machen. Also jede Sekunde, die man mit dem macht, ist sicherlich super wertvoll. Ich glaube, viele Startups haben zu fest Angst, dass es nicht gut genug ist. Und ja, man schämt sich in den Boden. Also wir hatten wirklich die ersten Prototypen, die wir gemacht haben, hatten wir auf dem Weg im Zug dort zum Kunden zusammengebaut. Und dann, als wir beim Eingang waren, fiel alles nochmal auseinander. Und dann haben wir einfach Klebeband rundherum angemacht. Und wir dachten, das können wir so nicht weitermachen. Aber ja, doch, ist eigentlich sehr wichtig sogar. Ich rate das jedem an. Wenn man sich nicht schämt dafür, dann ist man zu spät.
Okay, eigentlich sehr amerikanisch. Also jeder Amerikanische und Israeli sagt, geh zum Kunden, entwickle das Produkt. Und
ich weiß nicht, ob das amerikanisch oder israelisch oder was auch immer ist, sondern einfach, ich glaube, das ist der richtige Weg. Und man muss da aber auch offen sein, das den Kunden zu sagen und sagen, hey, das ist noch stark in der Entwicklung, dafür könnt ihr auch das beeinflussen. Aber es kann zum Teil sein, dass es halt nicht funktioniert. Also ja, es ist halt Beta-Product.
Und diese ersten Kunden, Pilotkunden nennen wir sie, die ihr gewonnen habt, haben die für das Produkt dann auch schon gezahlt? Und was war jetzt der Stand, was sie für die ersten Projekte bezahlt haben?
Also wir haben halt durch das auch wie ein neues Businessmodell entwickelt, das eigentlich die Leute nicht für die Hardware bezahlen, sondern für den Service, dass sie diese Produkte verwenden können und dass sie dann kontinuierlich Updates kriegen von Software, aber auch Hardware. Das heißt, ja, zu Beginn kriegten sie halt eine Arc 1, die noch nicht gut war, aber dann mit der Zeit hatten sie gratis dann eine Arc 2, die dann viel besser waren und das machte viele Kunden super happy, weil sie sagen, hey, die bei der Arc 1, ich sehe das Bild noch nicht scharf, das ist nicht gut genug, die Kamera ist nicht so gut und der Winkel sollte etwas mehr nach unten sein. Ja, das ist sehr schwierig in einem Büro rauszufinden, das muss man einfach durch Iterieren rausfinden. Und das haben wir bei der Arc 2 dann gemacht und dann sahen sie das und das ist cool, das ist genau das, was ich gesagt habe, perfekt. Und das hat viele sehr, sehr erfreut.
Und soweit, wie du es überhaupt mit uns teilen darfst, von diesen ersten Pilotkunden, wie viele sind heute noch Kunden? Also wie sieht da die Churn Rate aus?
Relativ viele. Das macht mich fast am meisten stolz, dass da der Großteil ist immer noch da. Das ist super cool. Und das schätze ich auch ultra.
Und jetzt gehen wir zum Teil Strategie, Risiko, Mindset, die Ausgangslage, wir haben schon angesprochen, Hardware entwickeln ist anspruchsvoll, Software ist dann nochmal sicherlich ähnlich anspruchsvoll.
Software never ends.
Ja. Software never ends, genau. Und gleichzeitig den Kunden den Use Case als Service verkaufen, das ist natürlich spannend, wenn man das so machen kann. Das ist ja eine klassische Go Big or Go Home Situation, man kann nicht einfach iterieren und dann merkt man nach 2 Jahren, es passiert nichts. Und welche Annahmen die da ganz am Anfang in der Gründungsphase gehabt hat sich als falsch herausgestellt. Wo hast du gedacht, hey, das wollten wir eigentlich so und so machen, vielleicht ist es eine Kundengruppe, vielleicht ist es irgendwie ein Entwicklungsplan, wo bist du völlig daneben gelegen?
Ich glaube bei der Zeit. Die Zeit, das geht immer länger, als man denkt und hofft, aber man muss immer beginnen mit dem, ich glaube, Punchline, how hard can it be? Sonst startet man nicht. Wenn man weiß, wie lange das geht und wie viel Effort und wie schwierig das ist, dann würde, glaube ich, niemand starten. Niemand würde ein Unternehmer werden. Ich finde, also Jensen Huang von Nvidia, der Gründer, wurde ja gefragt, okay, wenn du jetzt nochmals 25 Jahre alt wärst, welche Unternehmung würdest du gründen? Und er ist ja super erfolgreich, selbst wenn er weiß, okay, er ist super erfolgreich. Er hat gesagt, oh, hell no, ich würde sicher nicht noch eine Unternehmung nochmals gründen. Und es ist einfach, ja, es ist viel, viel Energie, die man reinstecken muss und es ist immer viel mehr, als man denkt. Und deshalb, ich glaube, die Zeit haben wir am meisten unterschätzt.
Als Investoren sagen wir immer, es geht doppelt so lange und wird doppelt so teuer. Stimmt diese Metrik nur ungefähr oder wird es noch viel teurer und ging noch viel länger?
Also für Softwareentwickler, wenn ich einen Softwareentwickler frage, das habe ich mal gehört und das mache ich seitdem so, wenn mir ein Softwareentwickler sagt, okay, ich habe einen Tag, dann sage ich eine Woche. Mhm. Wenn er sagt, ich habe eine Woche, dann rechne ich mit einem Monat. Wenn er einen Monat sagt, ein Jahr. Also es ist immer eine Order of Magnitude eigentlich mehr.
Okay. Also
dann, okay, vielleicht.
Genau, okay, sehr gut. Und vielleicht auch, welche Annahme war überraschend treffend und hat sich extrem stark bestätigt?
Also Fokus ist immer gut, glaube ich. Und das haben wir schon von Anfang an immer gepredigt. Fokus, simpel, also für die Kunden, für den Kauf, für die Produktion. Das haben wir, glaube ich, immer gemacht. Dass wir, ja, und dass wir den Fokus auf Einfachheit machen. Eben zum Beispiel andere Konkurrenten von uns hatten gesagt, ja, sie wollen wie das iPhone-Modell möglichst viele Apps machen. Und wir hatten genau eine App, die es automatisch startete. Also du hast das Gerät angeschaltet und startet direkt in die App. Nichts anderes. Und wir hatten halt mit, obwohl wir viel weniger Aufwand reinsteckten, eine viel bessere Experience, weil es braucht viel weniger. Und ich glaube, das ist auch, das hat sich immer ausbezahlt, dass man reduziert.
Und jetzt habt ihr einen sehr klaren Fokus gehabt, das habt ihr den Investoren auch immer erzählt, habt Hardware gemacht, das ist notorisch eher schwierig oder war zu dieser Zeit 2021 Funding zu gewinnen. Wie habt ihr es geschafft? Also vielleicht noch kurz für die Hörerschaft. Das ist ein Venture Insider Podcast, also Almer, die wurden von Venture Capital Investoren finanziert in mehreren Runden. Und wie habt ihr das geschafft? Wie schwierig war das Fundraising zu dieser Zeit, gerade für Hardware-Startups?
Ja, also ich habe keinen Vergleich, ganz ehrlich gesagt. Und ich glaube, wenn man ein Kind fragt, wie hast du gelernt zu laufen? Ich habe es einfach gemacht. Also es musste wie gehen. Dann macht man es. Also von dem her, ich weiß nicht, da gibt es keinen Magic Bullet oder eben ich habe keinen Vergleich. Vielleicht dann irgendwann beim nächsten oder übernächsten Venture kann ich es dann sagen. Ich weiß nicht. Was mir sehr geholfen hat, aber muss ich sagen, ist das Swisspreneur Fundraising Masterclass, die sie gemacht haben. Das war für mich mit Abstand der beste Materials und Strategie für Funding Runden zu machen, überhaupt im Internet. Also da Chapeau zu Swisspreneur.
Sehr schön.
Das ist wirklich super gut. Und das habe ich bei den ersten zwei Runden ziemlich strikt befolgt und dann ein bisschen meinen eigenen Stil entwickelt. Das war sehr hilfreich eigentlich. Aber sonst einfach machen.
Sehr gut. Und ihr wart ja mehrfach am Ende des Runways. Also ihr habt nicht mehr viel Kapital auf dem Konto und müsst euch überlegen, wie zahlt ihr noch die Löhne oder schließen wir jetzt die Pforten. Wie seid ihr als Gründer damit umgegangen, auch gerade, ja, also es ist vielleicht nicht mehr die zwei Jungs, Timon und Sebastian waren, sondern auch ein ganzes Team, das von der Firma abhängig war.
Ja, also mit Timon und mir gestartet. Wir hatten halt immer die Einstellung, okay, das wird eh mal enden. Also, oder gerade als Studentenprojekt sozusagen war es wie, okay, wir haben 3 Monate. Ah, cool, wir haben 6 Monate. Oh, wow, wir haben ein ganzes Jahr. Von dem her, ich glaube, wir waren eh anders eingestellt als die meisten anderen Startups und viel risikofreudiger und hatten halt gesagt, ja, go. Und was wir eigentlich gesagt haben, ist, was wir daraus kriegen, ist das Learning. Also die ersten anderthalb Jahre zum Beispiel habe ich mir auch keinen einzigen Lohn ausbezahlt und nebendran am Wochenende noch gearbeitet. Sondern das, was ich aus dem kriegte, war mehr ein Learning. Und wenn man diese Einstellung hat, finde ich, kann man eigentlich nicht verlieren, sondern nur gewinnen, weil Learnings kannst du nicht verlieren, die hast du für immer. Und wir haben das immer so betrachtet und wir haben diese Mentalität auch versucht, eigentlich dem Team beizubringen sozusagen. Also einfach eben diese Einstellung, wir haben auch nicht wilde Partys, aber sehr wilde sicherlich Tage und Nächte gehabt bei uns, einfach weil wir gesagt haben, hey, wir sind zusammen an der Journey, genießt die Journey, auch wenn sie hart ist. Das ist etwas, das euch niemand wegnehmen kann. Was auch immer passiert, war es das wert bis heute. Wenn ja, super. Wenn nein, okay, dann ändern wir das. Und so hat eigentlich dann niemand groß Angst, etwas zu verlieren.
Also you can't unlearn something, das ist ganz ein wichtiger Takeaway, finde ich extrem spannend. Dann ja, ging es ein bisschen aus der Startup-Phase. Ich habe die Products geshippt, eben ARK1 war ja auf dem Markt. Dann kam Realware. Die wollten euch übernehmen. Das war bereits ein etablierter Player. Man könnte sagen, David gegen Goliath. Sie hatten bereits über 100 Millionen US-Dollar eingesammelt bis dahin. Also von Venture Capital-Investoren wurde das Geld investiert. Wie sind eigentlich die ersten Gespräche mit Realware entstanden und wer hat da den ersten Schritt gemacht?
Ja, das war eigentlich unser gemeinsamer Partner TeamViewer. TeamViewer war und ist auch Global Leader in Remote Assistance und die haben stark mit uns beiden zusammengearbeitet, hatten aber etwas Mühe mit Realware in der Zusammenarbeit und deshalb auch immer wie mehr zusammen mit uns gearbeitet und eben und durch unseren Fokus haben wir einfach uns auf TeamViewer fokussiert, was sie sehr geschätzt haben. Und das hat sehr gut funktioniert. Und da hat eigentlich TeamViewer uns mal zusammen an den Tisch gesetzt und uns beide eingeladen und gesagt, hey, let's talk. Könntet ihr euch vorstellen, zusammenzuarbeiten? Das war so und dann kamen die Gespräche eigentlich in Gang.
Ja, die kamen in Gang. Jetzt mal Almer war David, Realware Goliath. Wie habt ihr diese Gespräche erlebt? Was sind so die Dinge, die bei dir hängen geblieben sind? Und wie musstet ihr da rundherum navigieren als, ja doch, wenn wir sagen, als kleiner Fisch gegenüber diesen großen Technologieunternehmen, das schon weltweit am Markt war?
Also das war sicherlich relativ challenging, aber auch eben, wenn man wieder sagt, wir können, das war auch für uns etwas first und das heißt, wir waren auch in diese Verhandlungen reingesprungen mit einer Glücklichkeit und YOLO-Einstellung, dass wir eigentlich nur lernen können, selbst wenn die nicht gehen, dann sind wir besser aufgestellt für das nächste Mal. Und deshalb waren wir, glaube ich, sehr, hatten nicht groß Angst, da was zu verlieren und hatten dementsprechend auch ziemlich gut verhandelt, würde ich sagen, in kurz. Was ich aber auch sehr schätze, ist das Team. Wir hatten ein super, super gutes Team, das sehr eng war und uns Rückendeckung gegeben hat während dieser Zeit. Ohne das wäre das nicht möglich gewesen. Wenn wir innerhalb von Almer die ganze Zeit irgendwie Feuer löschen gemusst hätten, dann wäre das überhaupt nicht gegangen. Und mit einem super Team, die haben wir uns so Rückendeckung gegeben, dass Tim und ich eigentlich uns fokussieren konnten auf wirklich die Verhandlung.
Ja, und dort, das war besonders wichtig in den Verhandlungen, das Team erwähnt, habt ihr da Externe beigezogen, dass es eben wirklich alles dann so umgesetzt wird, wie ihr das besprochen habt und für euch auch gestimmt hat.
Also ja, natürlich haben wir dann Anwälte oder so von extern dazugezogen. Aber nein, eigentlich sonst ist vieles dann, musst du mit diesen Ideen kommen.
Ja, und dann wurde die übernommen, also integriert in Realware, kann man ja sagen. Also die Firma wurde aufgekauft. Wie haben sich die Rollen dann entwickelt nach der Übernahme? Was war deine Rolle und vielleicht auch, was war die von Timon?
Ja, also Timons Rolle war CTO, was er jetzt auch weiterhin ist. Ich war COO offiziell für 3 Monate und dann hat sich das geändert und wir wurden gefragt vom Board, ob wir das übernehmen wollen und ob ich CEO sein will. Und da habe ich dann ja gerne gesagt.
Also für das CEO, das ist ein bisschen Understatement, wurde da gefragt, ob ich da CEO werden will. Was hast du in den 3 Monaten gemacht, dass du überhaupt dazu positioniert warst, diesen CEO-Posten zu übernehmen und ein globales Team zu führen?
Also ich glaube, während den 3 Monaten nicht so viel, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, es waren mehr die Zeit vorher. Also während der Verhandlungen haben wir halt die wichtigsten Shareholders von Realware auch getroffen in Person, die kennengelernt, die abgespürt, ihre Meinungen eingeholt, mit ihnen Businessplans durchgegangen, unsere Vorschläge eingebracht. Zum einen das, zum anderen glaube ich, ein kleineres Startup zu haben, ist die beste Business-Schule, die es gibt. Und das hat mich sicher sehr gut für das dann vorbereitet. Es war nicht so viel anders. Natürlich hatten wir kurz relativ viel zum Lernen, aber waren einfach etwas komplexer, etwas größer. Nicht komplett neu.
Nicht komplett neu. Kultur, Silicon Valley gegenüber das ist ein Schweizer Startup. Wie unterscheidet sich das? Du hast gesagt, euer Team war super, hat euch immer den Rücken freigehalten. Und wenn wir jetzt aus der Schweiz in Silicon Valley schauen, dann sind alle immer, wow, denken, das ist ein riesiges Ding, alles extrem professionell, alle voll am Pushen, 24-7-Mentalität. Wie hast du das jetzt live in deiner Haut miterlebt?
Ja, ich glaube, RealWare war nicht eine typische Silicon Valley-Unternehmung. Die waren schon im Schnitt etwas älter von der Belegschaft. Und ich glaube, wir, Almer, waren mehr die Silicon Valley Company als sie. Einfach weil wir jünger waren, aggressiver und mehr Let's Do It Einstellung im Vergleich zu RealWare. Was sicher anders ist, ist halt ein bisschen mehr einfach Geld ausgeben Mentalität. Ich glaube, das wurde auch zu einem Problem bei RealWare vorher. Das geht bis zu einem gewissen Punkt. Es braucht eine gute Balance ab und zu. Aber grundsätzlich, wie ich das Silicon Valley wahrnehme, ist einfach mehr Ja sagen und mehr Let's do it. Also ich bin dort ab und zu und ist einfach das, was ich in der Schweiz vermisse, ist einfach das Ja, let's go und let's do it. Und dann das Schlimmste, was passieren kann, ist, nein, es funktioniert nicht. Ah, nicht so tragisch.
Ja, das ist etwas, das wir ja oft auch im Podcast thematisieren. Man muss einfach machen und das Schlimmste ist ein Nein oder es funktioniert eben nicht. Und du hast die Kultur erwähnt. Was musstest du machen? Die Kultur ist ja, ihr wart damals 70 Mitarbeitende, als du den CEO-Posten übernommen hast. Was musstest du machen, dass die,
etwas mehr, ja.
oder etwas mehr sogar, dass das wieder wie ein Kit funktioniert und alle am gleichen Strick ziehen?
Ja, das war eine sehr gute Frage. Das war wahrscheinlich das Schwierigste vom Ganzen. Also ich glaube, was wahrscheinlich dort am wichtigsten war, waren die demotivierten Leute rauszukriegen, die Leute, die ultra hohe Salary-Ansprüche hatten und die Leute, die sich daran gewöhnt haben, irgendwie hinter dem Rücken von jemandem sprechen zu können und die ganze Zeit negativ waren. Das haben wir sehr schnell gemacht in den ersten 36 Stunden, der größte Teil. Das, ja, und dann eine Kultur zu schaffen, wo man hohe Transparenz hat. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt jeden Montag ein All-Hands, 15 bis 20 Minuten. Aber jedes Team sagt kurz, was sie letzte Woche gemacht haben, wo sie Probleme haben, was sie diese Woche machen werden und ein kurzes Meme zum Lachen. Und das gibt in sehr kurzer Zeit sehr viel Verständnis für alle, was die anderen am Machen sind. Und okay, ja, ich denke, Transparenz und kurze Kommunikationswege ist super wichtig und dass man dort auch Vertrauen aufbaut in alle anderen Mitarbeiter.
Und wie machst du das konkret? Also ihr habt ja wilde Partys geführt, hast du vorher erwähnt, in der Schweiz, sind wahrscheinlich in Bern an der Markgasse. Jetzt bist du mit dem Team in Silicon Valley oder in Amerika, eins in Bern und dann hast du noch Mitarbeiter global. Wie schaffst du es in doch einem kleinen Unternehmen hier diesen Zusammenhalt aufrecht zu erhalten, dass alle sagen, hey, ich bin Mitarbeiter von RealWare, ich will da bleiben, ich gehe nicht einfach zum nächsten Job, nur weil ich da mal $5,000 pro Jahr mehr verdiene.
Ja, also das ist sicherlich viel schwieriger mit einem Team, das verteilt ist. Eben, also ich glaube, diese, wir nennen es RealWare Syncs, sind sicherlich mega wichtig, eben dass es diese All-Hands, wo jeder weiß, was die anderen machen, wo sie am Battlen sind. Das ist sehr wichtig. Und dann, schwierig zu sagen, einfach auch Freude zu haben und das Ganze nicht zu formal zu nehmen. Ich denke, das ist wichtig. Wir haben ab und zu auch dann In-Person-Meetings, wo wir Leute einfliegen und dann dort Meetings machen. Und die machen wir häufig sehr unkonventionell. Also das sind dann mehr so Frat-House-Style-Meetings, wo wir eine Woche lang alle zusammen wohnen, zusammen kochen, zusammen von A bis Z. Zum Teil sogar nicht im Sexuellen, aber Bett teilen einfach, und dann einfach Vollgas arbeiten, aber auch eben dann am Strand oder was auch immer. Ja. Das bindet Leute.
Quasi eine richtige Experience zusammen als Team, wenn man zusammen auf den Gipfel steigt, da verbindet man sich nicht als einfach nur, hey, wir haben ein Meeting und ciao, geht den Abend selbst verbinden.
Ja, genau.
Ja, und vielleicht RealWare heute, noch ein paar Punkte, wo wir reingehen könnten. Wo steht ihr heute? Kunden, Markt, Führerschaft, vielleicht Anzahl Live-Devices, was weiß nicht, was du da teilen kannst und erzählen willst, aber das wäre sicher noch spannend zu hören.
Ja, also wir haben im Moment etwa 80.000 Geräte im Umlauf. Wir, ja, der größte Teil ist in Europa und Amerika. Und was Timo und mich sehr interessiert ist, sind eigentlich die nächsten Schritte von Hardware zu mehr und mehr Software-Plattform, weil wir haben sehr viel investiert in das Operating System, das wirklich sehr einfach zu machen, dass man die Benutzung, weil es ein neues, wirklich ein neues Compute-Paradigm und da muss man neu überlegen, das ist nicht Apps wie von Smartphones, das ist neu. Und da muss man sich sehr überlegen, wie das geht. Und wir haben wirklich sehr viel investiert, dass es wirklich Voice-First Operating System ist. Und da kommen jetzt viele andere auch langsam so ein bisschen drauf, gerade mit AI, okay, Voice ist noch cool. Und da kommt jetzt nicht nur unsere Competitor eigentlich auf uns zu und wollen das Operating System lizenzieren. Und das ist dann wirklich eigentlich ein Plattform, sondern sogar auch Chip-Hersteller, also Qualcomm und Nvidia haben das auch gehört und die sind sehr aktiv mit uns im Gespräch. Und das macht natürlich Spaß und das können wir immer wieder viel lernen und es ist sehr interessant. So, die Chip-Hersteller sind sehr langsam, von dem her, ja, für uns Jahre sind für sie irgendwie Tage vom Gefühl her. Aber ja, das von dem her, ich glaube, da sind wir sehr aktiv dran.
Und jetzt Voice Control, Berndeutsch. Kann sie das?
Ja, geht sogar auch. Es ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich.
Das Erste, das sie programmiert hat.
Es war immer, also viele Freunde haben gesagt, ja, das ist unsere Secret Language. Berndeutsch, das verstehen nicht mal Maschinen. Ja, well, actually das. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Und ich habe, die nächste Frage wäre auch ins Thema KI gegangen, aber jetzt nicht gerade auf das Thema, dass ihr jetzt vielleicht zur KI-Device werdet, im Sinne vom Input her. Es sprechen ja alle über KI, KI-Firmen, die sind voll im Boom, im Hype. Augmented Reality war 2021 mit Covid, mit dem Metaverse natürlich immer noch extrem relevant, aber nicht mehr im gleichen Hype-Cycle drin. Welche Rolle spielt KI in eurer Produktentwicklung?
Also ich glaube, wir haben AI oder einfach, also besonders jetzt zum Beispiel Claude, überall integriert und das nicht nur in Produktentwicklung. Für Claude Code zum Beispiel ist ja klar, aber wir haben es auch im Sales und in Operations und eigentlich überall.
Also ihr leveraged vollkommen das Universe von AI, das man heute kann, damit ihr eine effizientere Unternehmung seid, kann man das sagen?
Ja, voll. Also ich finde, dass wer das nicht macht, ist wie noch mit Papier unterwegs sein. Ist wie, okay, have fun.
Genau, das kann man schon sagen. Das nutzen wir auch sehr viel, KI und all die Tools. Das ist ja das, was einem heute zu drei macht. Und jetzt vielleicht noch kurz, ich habe Kunden in den USA, in Asien und in der Schweiz, auch in Europa, Deutschland hast du einen erwähnt einmal. Wie unterscheiden sich diese drei Standorte aus Kundensicht und aus Dynamiksicht mit deiner Brille?
Ja, also ich glaube, die meisten in Europa unterschätzen und die Schweizer, habe ich das Gefühl, vergleichen sich mit Europa und das ist extrem schlecht. Weil, also ich glaube, den meisten ist nicht bewusst, dass Europa im Moment Richtung Afrika von dem Entwicklungsherstand hinreist. Also es ist wirklich weder Asien noch Amerika nimmt Europa wirklich wahr. Nicht mal als Absatzland, weil es zu mühsam wird. Und auch, wir sehen das bei unseren Kunden. Die europäischen Kunden sind ultra mühsam, ultra langsam und dann weniger und weniger relevant. Und zum Beispiel in Amerika ist es einfach häufig kompetenter, häufig schneller und dann real money behind, also dass man wirklich ein richtiges Projekt daraus machen kann. Und eben das Ganze schneller und seriöser. Also das ist wie, finde ich, sehr beängstigt mich da als Schweizer, ehrlich gesagt.
Ja, das ist gut. Da müssen wir ein bisschen die Augen offen halten. Und was müsste jetzt passieren, wenn es sich beängstigt? Es gibt ja immer eine Idee, die man hat, um Dinge wieder zu verbessern. Du hast ja eingangs auch erwähnt, hey, wir können bin ein Schweizer, unser Ursprung ist ja auch nicht da auf den großen Ressourcen, Öl oder Gold, das haben wir ja nicht. Was müsste passieren, damit die Schweiz und vielleicht auch Europa wieder wettbewerbsfähiger werden, gerade auch im Deep Tech, im Hardware-Bereich und global skalierende Technologieunternehmen aufbauen kann?
Ja, also ich glaube, wir sind schon an einem Punkt, wo es sehr schwierig wird, da wieder aufzuholen, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, es müsste ähnlich eigentlich wie bei der Spätindustrialisierung hat die Schweiz ja auch den Anschluss literally ziemlich verpasst für die Zugsysteme und den Schienenausbau. Der war ja total hintendrein und da war die Angst, dass eigentlich Deutschland und Frankreich und Italien eigentlich die Schweiz umfahren sozusagen. Und als Antwort hat man den Gotthardtunnel gebaut und das war eine Zusammenarbeit eigentlich zwischen industriellen Unternehmern und die Politik und Gesellschaft alle zusammen. Das war ein ziemlicher Kraftakt, also es geht nicht von alleine. Es war ein ziemlicher Kraftakt, was das eigentlich erzielt hat, war die Grundlage der heutigen Schweiz und auch vom heutigen Wohlstand. Und ich glaube, es bräuchte jetzt einen ähnlichen Kraftakt und Zusammenarbeit zwischen eigentlich Industrie und ja, Politik und eben der ganzen Gesellschaft. Aber wenn die Gesellschaft das nicht will und sich mit Europa vergleicht, ja, viel Glück. Das Problem eben heute ist, wenn man auf Europa schaut, Europa finde ich noch schlimmer als die Schweiz, weil einfach mit Regulierungen und so wird so viel einfach abgemurkst, bevor man überhaupt beginnt, dass man wie keine Chance hat.
Ich sehe gerade das Wasser, das wir hier auf dem Tisch haben, das hat diesen Deckelverschluss nicht. Das finde ich also nicht mal so schlecht. Aber zurück zum Thema, langsam zum Abschluss des Podcasts, lassen wir das wieder auf der persönlichen Ebene noch kurz reflektieren. Ich meine, vielleicht wenn du zurückblickst auf die mittlerweile 5 Jahre Almer, nun Realware, was waren die schönsten Momente und was waren die härtesten Momente für dich als Gründer?
Ich glaube, das waren fast immer die gleichen Momente, ehrlich gesagt. Die schönsten und härtesten waren häufig ähnlich. Für mich die schönsten waren häufig, wenn wir wirklich eigentlich, ja, wir hatten gerade zu Beginn mehrmals, fast zum Teil wöchentlich, Situationen, wo war, wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist das die ganze Unternehmung hops und alle können heimgehen. Und das wurde dann so klar, dass wirklich alle zusammengearbeitet haben, um einfach das zu lösen. Und dann war es wieder, okay, wir haben es gelöst. Und dann eine Woche später kam wieder sowas. Und das war einfach sehr intensives Zusammenarbeiten und eben dann zum Teil, dann haben wir es gelöst, dann gingen viele irgendwie in den Ausgang, weil sie so erleichtert waren und kamen dann schliefen dann am Boden im Büro alle zusammen und dann am nächsten Morgen gleich ins Daily. Und das waren sehr intensive Momente, aber auch sehr schöne, ich glaube, die niemand vom Team für ihr Leben vergessen werden.
Spannend. Und als Abschlussfrage, was würdest du jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, Gründerinnen und Gründern mitgeben, die jetzt ein technologisch sehr anspruchsvolles Unternehmen, wie du das gemacht hast, aufbauen wollen in der heutigen Zeit?
Ja, just do it. Einfach starten. Ja, und nicht warten, sondern einfach machen.
Rausgehen mit dem Produkt, bevor es perfekt ist.
Ja, oder auch eine Unternehmung einfach zu gründen, bevor man sich das 10-mal überlegt hat. Einfach machen. Und man lernt dann schon. Ich finde, das ist das Wichtigste.
Ja, hey Sebastian, herzlichen Dank für deine Offenheit, für dieses Gespräch. Es freut mich sehr, dass du hier heute bei Burnrate an der BA live mit dabei warst. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an das große Publikum hier an der BA und dem KMU Impulsprogramm nochmals, dass ihr diesen Anlass wirklich möglich gemacht habt. Für alle, die hier waren, ihr könnt den QR-Code scannen und weitere Burnrate-Episoden euch anhören. Burnrate gibt es üblich auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört und uns Feedback gebt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Burnrate.